Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Fußball und Bier gehört doch zusammen, oder? Die Werbung suggeriert es, die Fans und die Alkoholwirtschaft freuen sich. Dabei führt der hohe Alkoholkonsum in Deutschland zu massiven Schäden für die Volkswirtschaft.
Jedes Jahr verursacht Alkohol einen Schaden von etwa 57 Milliarden Euro, dazu etwa knapp 50.000 Tote durch Alkoholkonsum. Das sind noch nicht Schmerz und Leid der Familienangehörigen, Sachschäden, Kriminalität und weitere Dinge mit drin.
So der Gesundheitsökonom Tobias Efferts von der Uni Hamburg. Dazu gleich ein ausführliches Gespräch. Doch zunächst geht es um den Volkswagen-Konzern, besser gesagt um die Tochter Audi. Audi hat einige Probleme. Ein neues kommt hinzu. In Brüssel baut Audi den großen Elektro-SUV Q8 e-tron. Der ist aber ein Ladenhüter. Statt 120.000 werden wohl nur 25.000 Autos gebaut. Das Brüsseler Werk steht jetzt in Frage und damit auch das Schicksal der 3.000 Beschäftigten. Das führt wiederum zu Milliardenbelastungen bei VW. Bastian Brandau fasst die Ereignisse zusammen.
Ich bin Des.
Je suis Carole.
Ich bin Annelies.
Ich bin Hisham.
Wir sind Audi Brussels.
Ein Imagevideo von Audi auf YouTube. Hisham, Carole und all die anderen, sie sind Audi Brussels. Doch die Zukunft des Werks in der belgischen Hauptstadt steht in Frage. Gestern habe der Vorstand von Audi Brussels dem Unternehmensrat die Absicht mitgeteilt, eine Umstrukturierung des Standorts vorzunehmen, schreibt Audi in einer Pressemitteilung.
In diesem Prozess erörtert die Werkleitung gemeinsam mit den zuständigen Sozialpartnern Lösungen für den Standort. Dazu kann auch eine Einstellung des Betriebs gehören, sollte keine Alternative gefunden werden.
Im Raum steht die Schließung des Werks, in dem derzeit ausschließlich das SUV Q8 e-tron produziert wird, seit 2018. Neuere Modelle laufen nun dem Q8 den Rang ab. Dies führe zu stark sinkenden Auftragseingängen. Audi erwägt daher, die Produktion des Q8 e-tron bereits im Laufe des Jahres 2025 auslaufen zu lassen. Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Deutschlandfunks. Aus Sicht des Konzerns nachvollziehbar, sagt Frank Schwope, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Mittelstand Hannover.
Die chinesischen Hersteller drängen auf den Markt. Viele europäische Anbieter haben auch moderne Fahrzeuge. Q8 ist relativ alt. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man umstellt in der Produktion in Belgien. Aber scheinbar will man nicht umstellen auf andere Modelle, sondern deutliche Kürzungen in Belgien vornehmen.
Audi betont, endgültig beschlossen sei das Ende des Werks in Brüssel nicht. Eine zukunftsfähige Perspektive für das Werk und die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel fordert Rita Beck. Sie ist Sprecherin des Audi-Ausschusses im europäischen VW-Konzernbetriebsrat. Die Audi-Unternehmensleitung müsse Verantwortung für den Standort übernehmen. Der Konzernbetriebsrat hoffe auf eine tragfähige und nachhaltige Lösung. Nach der wird nun in Brüssel gesucht. Es greift das sogenannte Renault-Gesetz. Das wurde beschlossen, nachdem Renault 1997 unerwartet ein Werk in Belgien geschlossen hatte. Das Renault-Gesetz gibt der Arbeitnehmerseite Möglichkeiten, eine Schließung abzuwenden oder zumindest die Folgen abzumildern.
Es ist absolut notwendig, dass Volkswagen die Strukturen anpasst.
Ist Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands Hannover überzeugt.
Weil der Konzern so komplex ist durch die ganzen Übernahmen oder Kooperationen in den letzten Jahren, dass dringend Anpassungen notwendig sind, zumal man in vielen Werken nicht mehr die angemessene Auslastung hat.
Sollte Audi das Werk in Brüssel schließen, kämen auf den Volkswagen-Konzern zunächst hohe Kosten zu. Bereits gestern hatte Volkswagen mitgeteilt, dafür in diesem Jahr Geld zurückzustellen. Insgesamt entstehe eine Belastung von 2,6 Milliarden Euro. Volkswagen hat daher die Erwartung an die Umsatzrendite für das Jahr 2024 gesenkt. Statt zwischen 7,0 und 7,5% erwartet der Konzern jetzt 0,5% weniger.
Bastian Brandau berichtete, das Brüsseler Werk von Audi steht auf dem Prüfstand. Die Mutter Volkswagen hat Milliardenabschreibungen angekündigt. Wir blicken denn die Aktionäre darauf? Diese Frage geht in den Börsensaal zu Stefan Wolf.
Naja, zuerst mal ist man natürlich sehr erschrocken über die hohen Abschreibungen, die da bei VW drohen, die natürlich bilanzwirksam werden. oder eben anders gesagt die Bilanz belasten werden. Und das kostet auch den Kurs ein wenig Substanz. VW-Aktien verlieren hier 1%, während die Aktien der Konzernmutter Porsche leicht im Plus liegen. Man könnte das Ganze, diese mögliche Werksschließung, auch als eine Zäsur auffassen, als einen Strategiewechsel zu mehr Sparsamkeit. Und das wiederum fände man an den Finanzmärkten wieder positiv.
Die Sicht darauf ist natürlich unterschiedlich. VW, Mercedes und BMW haben heute auch Absatzzahlen veröffentlicht. Wie fielen die aus?
Fangen wir mit VW an. Die Absatzzahlen sind schwach. Die Verkäufe sanken um fast 4%, markenübergreifend auf 2,2 Millionen Fahrzeuge. Audi ist da der Klotz am Bein. Da brach der Absatz um 8% ein auf 833.000 Einheiten. Auch bei Mercedes lief es nicht gut. 6% unter dem Vorjahreshalbjahr bei 960.000 Pkw. Nur BMW kann reüssieren. Der Absatz stieg um 2,3%. Beobachter machen dafür eine jüngere Markenpolitik, eine jüngere Modellpolitik bei BMW verantwortlich.
Schauen wir jetzt auf den Gesamtmarkt. Gestern gab es beim DAX ein dickes Minus. Schuld daran war Fed-Chef Jerome Powell. Was hat er denn gemacht und wie sieht es heute aus?
Ja, die Frage ist, was er nicht gemacht hat. Denn er hat nicht gesagt, wann denn die Zinsen in den USA sinken werden. Und aus älteren Äußerungen war ja bekannt, dass man sich Zeit lassen wolle. Nun rechnet man mit einer Zinssenkung womöglich noch vor der Präsidentschaftswahl. Aber das ist natürlich in den Kursen schon drin, hat deshalb den deutschen Aktienindex gestern belastet. Heute eine leichte Erholung. Der DAX zieht um 2/3% an, also 0,6% oder 112 Punkte auf 18.348.
Die USA geben ja meistens den Ton an, aber die Musik spielt auch in Asien, genauer in Japan. Die japanische Währung, der Yen, ist seit langem auf Talfahrt und die Aktienkurse, die sind auf Rekordhöhen. Wie passt das denn zusammen und was ist da los in Japan?
Nun, der Nikkei-Index ist heute nochmal angestiegen um 0,6% oder 252 Punkte auf 41.832 Punkte. Das ist der neue Rekord. Seit Jahresbeginn ist der Leitindex der Tokyota-Börse um 23% angestiegen. Und deshalb war auch meine erste Frage an Lilian Haag von der Fondsgesellschaft DWS, woher denn dieser Aufschwung kommt.
Die japanischen Unternehmen verzeichnen sehr, sehr gute Ergebnisse. Vor allen Dingen die exportorientierten Unternehmen haben aufgrund des schwachen Yen eine sehr, sehr große Wettbewerbsfähigkeit und das schlägt sich in den Zahlen nieder. Zum Zweiten haben die japanischen Unternehmen zunehmend den Druck, ihre Corporate Governance, das heißt die gute Unternehmensführung, zu verbessern. Wir haben gesehen, dass die Eigenaktienrückkäufe auf Rekordniveau sind, ebenfalls die Dividendenausschüttung. Das alles beflügelt natürlich die Kurse.
Jetzt haben Sie den schwachen Yen angesprochen, der ist ja so schwach wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Woher kommt diese Schwäche?
Tatsächlich ist der auf einem Rekordniveau, was die Schwäche angeht. Das kommt eigentlich daher, dass die Zinsdifferenz zwischen Japan auf der einen Seite, wo die Zinsen bei 0% liegen, und den USA auf der anderen Seite sehr, sehr groß sind. Die betragen rund 4%. Und das löst natürlich aus, dass die Anleger aus dem Yen rausgehen und im US-Dollar investieren, wo sie einfach höhere Zinsen erhalten. Und dieser stetige Verkaufsdruck schwächt den Yen.
Und macht gleichzeitig die exportorientierten Unternehmen stark, weil sie günstig anbieten können?
Das schon. Man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich auch binnenwirtschaftliche Unternehmen gibt, die ihre Rohstoffe auf den Weltmärkten einkaufen müssen. Und die bezahlen in Dollar. Das heißt, für diese Unternehmen steigen die Kosten relativ stark an.
Welche Unternehmen sind denn besonders stark in Japan? Wo greifen denn die Anleger am stärksten zu?
Also auf der einen Seite sind es natürlich die Export-Champions, die Weltmarktführer in den Branchen Automobil, Industrieroboter und eben auch Spielesoftware. Das sind Unternehmen, die sehr, sehr attraktiv sind. Auf der anderen Seite findet man im Finanzsektor nun eben auch Banken und Versicherungen, die über Kreuzbeteiligung auflösen und die frei gewordenen Mittel nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Auch da wird man fündig als Anleger.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Japans Wirtschaft, sondern die Weltwirtschaft sich in einem Umbruch befindet. Welche Rolle nimmt denn da Japan ein? Eher treibende Kraft oder getriebene Kraft?
Ich würde mal ein Beispiel nennen. Schauen wir uns die Halbleiterindustrie an. In den 80er Jahren hatte Japan einen Weltmarktanteil von 50% an den Chips. Im Moment sind es nur noch knapp 10%. Da wir geopolitische Spannungen zwischen China, den USA haben und auch was Taiwan betrifft, rüsten die Japaner jetzt sozusagen neu auf. Gerade gestern haben 8 große japanische Unternehmen angekündigt, dass sie bis 2029 insgesamt 30 Milliarden US-Dollar in neue Fabrikationsanlagen für Chips investieren wollen. Das heißt, hier hat Japan sicherlich durch die geopolitische Spannung eine Situation, wo sie wieder Gewinner werden können.
Ihre Prognose, bleibt Japans Aktienmarkt auf der Überholspur?
Man muss immer ein bisschen aufpassen, was der Yen macht. Für uns Euro-Anleger klingt das zwar toll, dass der Nikkei um 23% gestiegen ist. Bereinigt man das aber um die Währungsverluste, dann sind es nur noch 8%. Der Markt ist sehr interessant. Man sollte als Anleger auf jeden Fall aber bedenken, dass man die Währung absichert.
Soweit Lilian Haag, Fondsmanagerin und Japan-Expertin bei der Fondsgesellschaft DWS. Man sieht also, es hängt alles am US-Zins weltweit.
Und wie es um den Welthandel steht, Herr Wolf, das kann man auch an Frachtraten ablesen, die die Reedereien verlangen können. Was verlangt denn Hapag-Lloyd?
Ja, da lässt man sich natürlich bei Hapag-Lloyd ungern in die Karten schauen. Sicher ist aber, dass die Frachtraten, also die Kosten pro Container, massiv angezogen sind in den vergangenen Tagen und Wochen. Allein in der vergangenen Woche um 10% auf jetzt $5,868 für einen 40-Fuß-Standard-Container. Und davon kriegt natürlich auch Hapag-Lloyd ein großes Stück vom Kuchen ab, weshalb man die Prognose für das laufende Jahr kräftig angehoben hat, die Aktie mit einem Plus von 6%.
Dann schauen wir noch auf Euro, die Staatsanleihen und den Goldkurs.
Der Euro legt leicht zu auf 1,0827 $. Die Umlaufrendite ist um 2 Basispunkte gesunken auf 2,56%. Und Gold kostet heute Mittag $2,377.13 je Feinunze. Das ist ein ganz kleiner Schlag mehr.
Danke an Stefan Wolf und wir machen einen großen Sprung zur Fußball-EM bzw. zum Zusammenspiel zwischen Fußball und Alkohol. Ein Bier auf jedes Tor, Kneipenquiz. Der bayerische Ministerpräsident Söder wird fürs Schnapstrinken im Öffentlich-Rechtlichen gefeiert. Alkohol gehört zu Deutschland, das ist die Botschaft. Die Nebenwirkungen, auch die massiven wirtschaftlichen Schäden, die werden völlig ausgeblendet. Vor der Sendung habe ich mit Tobias Efferts, Gesundheitsökonom von der Uni Hamburg, gesprochen. Er hat eine große Studie zu den Alkoholschäden gemacht. Wie sieht er den Umgang mit Alkohol hierzulande?
Wir haben einen sehr, sehr hohen Alkoholkonsum in der Bevölkerung im europäischen Gesamtvergleich. In Deutschland ist es sehr, sehr hoch. Die Preise sind auch sehr, sehr niedrig. Das ist der wesentliche Grund, warum der Alkoholkonsum hier so hoch ist. Und wir sehen natürlich auch eine Außenwerbung im Marketing und der ganzen Vermarktungsstrategie, dass Alkohol omnipräsent ist. Das heißt, das tut sein Übriges.
Es gibt sehr viele Alkoholtote und die Gesellschaft nimmt das hin.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Politik um dieses Thema so ein bisschen drumherum windet. Die letzte Alkoholsteuererhöhung, die auf Spirituosen beispielsweise war, das war jetzt die letzte neben der Alkoholpropsteuer, die war 2003, 2004, war 1982. Daran kann man sehen, man rührt nicht an diesem Thema. Man lässt das so laufen, man fürchtet vielleicht um Wählerstimmen. Und natürlich auch die starke Lobbyarbeit der Industrie, die ihr Übriges tut. Das muss man leider so zusammenfassen. Das ist keine gute Public Health Perspektive.
Ist es darauf zurückzuführen, dass die Alkoholwirtschaft hierzulande eine größere Macht hat als anderswo?
Die Lobby ist natürlich sehr professionalisiert. Deutschland ist auch ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt. Die Randbedingungen sind hervorragend, die Preise sind niedrig. Man hat in der Gesellschaft auch ein breites Verständnis für diesen Konsum verankert. Es ist so ein bisschen ein Tabuthema, wenn es um Alkoholmissbrauch geht. Es wird so ein bisschen stigmatisiert, teilweise auch ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Es ist eine sehr, sehr gute, um sich zu sagen, hervorragende Situation für die Alkoholindustrie. Und die machen gnadenlos Cash, um ihre Produkte auch zu vermarkten. Natürlich auch im Sportzusammenhang, wie wir jetzt gesehen haben. Und es gibt keine Bestrebungen, keine Anstalten, dass sich daran in der Zukunft etwas ändern wird.
Schauen wir mal darauf, was passiert, wenn man nichts reguliert. Der Schaden ist nämlich für die Volkswirtschaft immens. Sie haben Rechnungen aufgestellt. Wie fallen die aus?
Wir haben jedes Jahr etwa 57 Milliarden Euro an ökonomischen Kosten. Darin ist noch nicht enthalten Schmerz und Leid von den Konsumenten, aber auch von den Familienangehörigen, die durch beispielsweise einen Alkoholkranken leiden. Kinder, Ehepartnerinnen, Ehepartner. Die 57 Milliarden Euro, davon gehen etwa grob 10 Milliarden Euro in den Gesundheitssektor und der Rest äußert sich in Produktivitätseinbußen, das heißt Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, frühes Versterben der schädlich alkoholkonsumierenden Alkoholiker. Das ist im Vergleich, wenn Sie es mal gegen den Tabakkonsum halten, pro Kopf ein deutlich höherer Betrag. Ich hatte das mal gerechnet, etwa grob 3.000 Euro pro Alkoholabhängigen an Zusatzkosten pro Jahr, während es beim Tabakkonsum vielleicht 1.800 bis 2.000 Euro sind. Das ist also eine ganz andere Hausnummer nochmal, deutlich höher nochmal. Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, wenn man sich die assoziierten Erkrankungen anguckt.
Kann man Alkoholkonsum dann auch als Wachstumsbremse bezeichnen? Nehmen wir das einfach so hin?
Ja, tatsächlich ja. Also natürlich gibt es in bestimmten Settings, in bestimmten Situationen natürlich ein Bewusstsein dafür, wie schädlich Alkohol ist. Es gibt Interessensverbände beispielsweise von Familienmitgliedern, die stark belastet sind durch einen Suchterkrankten, durch einen Alkoholiker. Es gibt auch medizinische Befunde natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, die ganzen Spektren an Krankheiten von der Herzmuskelschwäche bis hin zu
Krebs. Aber es dringt ja nicht durch, Herr Effertz.
Ja, das ist tatsächlich so. Und meine Vermutung ist, es hängt einmal damit zusammen, dass dieses Thema natürlich relativ unpopulär für Politiker ist, es zu präsentieren. Das hängt mit Wählerstimmen zusammen. Man kann also, wenn man jetzt beispielsweise für höhere Alkoholsteuern eintritt, natürlich schnell irgendwie sich unbeliebt machen. Das könnte ein Grund sein. Ich vermute natürlich auch eine sehr, sehr starke Lobbyarbeit dahinter. Ja.
Können Sie das nachweisen? Also es ist immer wieder die Rede von der Lobbyarbeit. Haben Sie da Erfahrungen?
Persönlich ja, allerdings nur anekdotische, die ich aus meiner Arbeit kenne. Ich habe natürlich in verschiedenen Situationen auch Stellung genommen, auch gegenüber Parlamenten und gegenüber Fachgesellschaften und auf Konferenzen. Da ist mir das natürlich aufgefallen. Wie systematisch das ist, das kann man nur erahnen. Ich weiß es von der Tabakindustrie, dass da natürlich ganz stark Lobbyarbeit betrieben wird. Ich vermute, in einer ähnlichen Dimension wird das auch von der Alkoholindustrie praktiziert werden.
Es gibt natürlich auf der anderen Seite jetzt auch Bewegungen, mehr Gesundheitsbewusstsein, weniger Alkohol. Auch bei jungen Leuten soll das Thema nochmal anders bewertet werden, dass man eher alkoholfreies Bier trinkt. Ist das wirklich ein Trend oder ist das nur eine kleine Minderheit?
Das muss man so ein bisschen abwarten. Also wir sehen tatsächlich, dass eigentlich der Alkoholkonsum auf einem hohen Niveau verharrt. Und was jetzt gerade neu kommt, das ist eine ganz aktuelle Entwicklung, die mich sehr besorgt, ist, dass wir bei den alkoholischen Mixgetränken ab 5 Volumenprozent, also den sogenannten Alkopops, die eigentlich schon komplett abgeräumt waren am deutschen Markt durch die Sondersteuer, jetzt eine Renaissance erleben. Das heißt, die sind wieder in den Regalen, in den Supermärkten und die haben ein sehr, sehr starkes Wachstum. Und Sie können sich denken, an wen das adressiert ist. Diese Alkopops mit ihrer Süße richten sich natürlich an die Jugendlichen, jungen Käuferschichten. Und da liegt ein sehr, sehr großes Risiko, weil je früher Sie mit dem Alkoholkonsum anfangen, umso länger und so schädlicher ist es für Sie. Die zweite Sache ist, die Industrie jammert zwar jetzt ganz aktuell auch, weil die Nachfrage nach dem Bier etwas rückläufig ist oder zumindest im vergangenen Jahr rückläufig war, aber die machen natürlich alles, um das zu verhindern und zu stabilisieren. Und sie haben damit auch, wie soll ich sagen, ein großes Instrumentarium zur Hand, um das hier wiederherzustellen. Und das wird natürlich auch passieren. Sie sehen jetzt bei der EM, das sicherlich auch wieder einen Effekt gehabt hat. Und der Konsum, warten wir es mal ab, aber ich bin eigentlich da ziemlich sicher, dass sich der Konsum hier auch weiter stabilisiert und das weiter auf hohem Niveau verharren wird in Deutschland.
Herr Effertz, wenn die Politiker mutiger wären, was müssten sie tun, um den Alkoholkonsum nachhaltig zu senken?
Das ist ganz einfach. Sie müssten die Steuern auf Alkohol und alkoholische Getränke erhöhen auf europäisches Durchschnittsniveau, das würde schon reichen. Wir müssten eine Steuer auf Wein haben, wir müssten bei den Spirituosen nachstellen, auch beim Schaumwein etwas. Und damit könnten wir den Konsum schon mal ein bisschen zurückfahren. Das heißt, Es würde weniger Rauschtrinkereignisse geben, es würde weniger exzessives, schädliches Alkoholkonsumieren stattfinden. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Und ich finde es übrigens auch fair, dass man das macht, denn ein Stück weit preist man die zukünftigen Schäden, die man sich durch diesen Alkoholkonsum selber zufügt, ein bisschen ein und überlässt es nicht der Gesellschaft, das zu regeln. Und das müsste im Prinzip passieren. Auf europäisches Durchschnittsniveau die Steuern anzuheben, ist jetzt auch kein Unding. Ja, da sind wir im Prinzip einfach ein bisschen dabei, das nachzuholen, was in den vergangenen Jahrzehnten versäumt wurde.
Und die Werbung?
Die Werbung müsste natürlich auch deutlich eingeschränkt werden. Also die Verbindung mit Sport sehe ich besonders kritisch. Die Verbindung auch dort, wo Kinder und Jugendliche sind, sehe ich auch kritisch. Dort darf es auch nicht passieren. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, das ordentlich zu regeln und so zu regeln, dass wir auch wirklich für Public Health, für die Bevölkerungsgesundheit nachhaltig etwas tun können.
So der Gesundheitsökonom Tobias Efferts von der Uni Hamburg. Und apropos Alkohollobby und Politik, jedes Jahr wird der Botschafter des Bieres von der Bierwirtschaft ausgezeichnet. Dieses Jahr ist es CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Wer mehr Geld hat, stößt wahrscheinlich eher mit Champagner an, erst recht, wenn sich das Konto immer weiter füllt, ohne größeres Zutun. Die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group hat den Global Wealth Report vorgelegt und die Superreichen, die werden immer reichen, auch die Deutschen, Gregor Lischka.
Die sogenannten Unwis sind reicher geworden. Zu diesem Ergebnis kommt die Unternehmensberatung Boston Consulting Group heute in ihrem jährlich erscheinenden Weltvermögensbericht. Hinter dem Kürzel verbergen sich sogenannte Ultra High Net Worth Individuals. Zu Deutsch also Personen mit einem ultra hohen Nettovermögen. Gemeint sind damit diejenigen Superreichen, die über ein Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar verfügen. Eine verhältnismäßig kleine Gruppe, die im vergangenen Jahr dem aktuellen Bericht zufolge allerdings um rund 7000 Mitglieder auf nun insgesamt 73.000 Menschen weltweit angewachsen ist. Diese 0,00001% der Weltbevölkerung besitzen demnach aber rund 14% des gesamten globalen Finanzvermögens. In Deutschland verfügen die hiesigen Superreichen mittlerweile sogar über 23% des gesamten Finanzvermögens. Den Grund für die weltweiten Vermögensgewinne bei den Superreichen sieht die Boston Consulting Group vor allem in den Anlagestrategien der Superreichen, die stark vom Wachstum an den Kapitalmärkten profitieren konnten.
Sehr wohlhabende Anleger haben einen höheren Anteil ihres Vermögens am Kapitalmarkt und in renditestarken Anlageklassen wie Private Equity investiert,
heißt es dazu von Seiten der Studienautoren.
Weniger Vermögende setzen traditionell auf risikoärmere Anlageklassen wie Bankguthaben, Bargeld oder Versicherungen zu Lasten der Rendite.
Sind die Superreichen also einfach die clevereren Anleger? Christoph Trautvetter arbeitet beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, einem Zusammenschluss verschiedener NGOs, die sich nach eigener Aussage für eine gemeinwohlorientierte Finanzpolitik einsetzen. Er widerspricht dieser These.
Auf der anderen Seite gibt es eben Investments, die kann man als Kleinsparer selbst beim besten Willen nicht bekommen. Also man kann keine großen Unternehmensbeteiligungen oder Private Equity Fonds kaufen. Und wenn man sie kauft, dann kriegt man nur die mit sehr hohen Gebühren und schlechte Rendite, also die wirklich profitablen und guten Investments, die sind für den kleinen Sparer auch bei bestem Willen einfach nicht zugänglich.
Das Finanzvermögen der deutschen Superreichen legte dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr um mehr als 10% zu. Für Menschen im unteren Segment der Vermögenspyramide, also Deutsche mit einem Finanzvermögen von 0 bis 250.000 US-Dollar, lag der Zuwachs bei lediglich 1,5%. Und damit unter der Inflationsrate. Egal, ob man die in dem Bericht skizzierte Vermögensverteilung möglicherweise für gerechtfertigt oder ungerechtfertigt befindet, Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit sieht ein grundsätzliches Transparenzproblem.
Es gibt keine offiziellen Daten, es gibt keine Steuerdaten, keine staatlichen Statistiken, die uns sagen, wie reich die reichen Menschen tatsächlich sind, sondern da sind wir auf solche privaten Vermögensverwalter angewiesen und die Datenlage ist extrem schlecht.
Die Boston Consulting Group geht jedenfalls von einem weiter anhaltenden Trend aus.
In den Zeitungskommentaren schaut man auf die geplanten Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, durch den Steuerrabatt werden gleiche Arbeitseinkommen künftig je nach Herkunft ungleich behandelt. Das ist eine grobe steuerliche Diskriminierung, die der Willkommenskultur nicht förderlich sein dürfte. Im ersten Jahr sollen ausländische Arbeitskräfte 30% des Bruttolohns steuerfrei erhalten, im zweiten und dritten Jahr 20% und 10%. Finanzminister Lindner rechtfertigt die Subvention mit den Kosten, die Umzug und Arbeitsaufnahme in Deutschland verursachen. Doch hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht, nicht der Staat. Das Handelsblatt hält das Vorhaben dagegen für nachvollziehbar. Schließlich gibt es ähnliche Regelungen in anderen Ländern auch. Hier steht Deutschland im Wettbewerb. Kommen mehr ausländische Fachkräfte, würden die Wirtschaft und das Land insgesamt profitieren. Die nun einsetzende Neiddebatte mag da kleinlich wirken. Und trotzdem drängt sich die Frage aus Sicht der Bürger auf, wenn die Bundesregierung erkennt, dass das deutsche Steuersystem auf manche abschreckend wirkt, warum ändert sie es dann nicht für alle? Schließlich kann es nicht nur darum gehen, ausländische Fachkräfte ins Land zu locken, sondern auch hier lebende Fachkräfte zu halten.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.